Als ich ein Teenager war, gab es eine Phase in meinem Leben, in der ich sehr viel Zeit damit verwendet oder besser gesagt verschwendet habe, Comics zu lesen. Wir haben uns tütenweise Comics aus der Bibliothek ausgeliehen und saßen dann nach der Schule auf unseren Betten und haben Comics gelesen. Und unter anderem waren da Comics dabei von Asterix und Obelix. Und als ich mich diese Woche mit dem Text des Römerbriefes beschäftigt habe, mit diesen ersten 7 Versen, da musste ich an eine Szene denken aus diesen Asterix-Comics. Die kommt, glaube ich, häufiger vor. Cäsar sitzt auf seinem halbschalen Thron mit seinen Lorbeerkränzchen und ihm fällt mal wieder irgendwas ein, was er jetzt in seinem römischen Reich verändern möchte oder was er gegen die Gallier unternehmen möchte. Und dann ruft er einen Boten zu sich und dann kommt dann meistens so ein drahtiger Läufer an und dann kriegt er von dem Cäsar diese Botschaft und dann läuft er mit so einer Schriftrolle unterm Arm, läuft er los und läuft durch die verschiedenen Städte und stellt sich da in jeder Stadt so auf den Marktplatz, auf eine Kiste, rollt seine Schriftrolle aus und haut dann raus, was der Cäsar ihm da so mitgegeben hat. Und dieses Bild des Läufers mit einer Botschaft, das ist ziemlich genau dieses historische Bild eines Herolds, eines Boten, der die Botschaft eines Königs überbringt. Und Paulus, er bedient sich dieses Bildes, das den Römern damals sehr vertraut gewesen ist. Und wir werden es gleich in den ersten 7 Versen des Römerbriefes sehen. Ich möchte diesen Text einmal lesen. Römer Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Da schreibt Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Letzten Sonntag haben wir uns den Römerbrief so aus der Vogelperspektive einmal angeschaut und wir haben gesehen, dass Paulus mit dem Römerbrief seinem speziellen Auftrag nachkommt, das Evangelium den Heiden zu vermitteln und die Heiden durch das Evangelium zum Glauben und zum Gehorsam an Jesus Christus zu bringen. Und wir haben uns in der Apostelgeschichte angeschaut, wie Paulus zum Glauben gekommen ist, indem er von Jesus selbst berufen wurde. Jesus selbst ist ihm auf dem Weg nach Damaskus erschienen und hat ihn in dieses Apostelamt eingesetzt, worauf Paulus hier im ersten Vers Bezug nimmt. Wir werden jetzt heute damit beginnen, Vers für Vers und Stück für Stück durch den Römerbrief zu gehen. Und wir beginnen heute hier mit diesen ersten 7 Versen. Es wird etwas kürzer werden. Wir haben ja nachher noch die Taufe, das kommt daher gelegen. Und ich werde dann zum Schluss der Predigt einmal noch mal kurz auf die Taufe eingehen. Was wir jetzt mit diesen ersten 7 Versen hier vor uns haben, das ist einfach das Anschreiben des Briefes. Das Ziel so eines Anschreibens ist relativ simpel. Der Schreiber des Briefes sagt, wer er ist, an wen er schreibt, was er vielleicht ungefähr vorhat und er grüßt seine Empfänger. Aber so wie wir Paulus kennen, kann er dieses Anschreiben jetzt nicht ganz steril und bürokratisch einfach kurz hinter sich lassen, sondern er muss schon dieses Anschreiben mit geistlichen Inhalt und mit geistlichen Wahrheiten füllen, über die es sich nachzudenken lohnt. Paulus beginnt hier diesen Brief an die Römer mit den Worten hier im Vers 1: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paulus stellt sich vor als Knecht Christi Jesu, wie es hier die Elberfelder übersetzt. Und das Wort, was hier mit Knecht wiedergegeben wird, das heißt eigentlich Sklave. Ein Knecht war ein Lohnarbeiter, er konnte für einen Auftraggeber arbeiten und er konnte sich auch entscheiden, seinen Arbeitgeber zu wechseln. Er war so gesehen ein freier Mann. Und ein Sklave war nicht frei. Ein Sklave gehörte nicht sich selbst, er gehörte seinem Herrn, er war seinem Herrn verkauft. Er war der Leibeigene seines Herrn und Paulus stellt sich also als Sklave Jesu Christi vor und er bringt damit seine Identität und seine völlige Ergebenheit seinem Herrn Jesus Christus gegenüber zum Ausdruck. Und dann bezeichnet Paulus sich hier weiter als einen berufenen Apostel. Das Wort Apostel, das bedeutet wörtlich Gesandter oder Bote, also eine Person, die ausgesandt wurde, um eine Nachricht zu übermitteln. Und das Überliefern dieser Nachricht, das war sein Auftrag. Das Überliefern dieser Nachricht, das war der Lebensauftrag oder die Lebensaufgabe, die Jesus Paulus gegeben hat, womit er Paulus aufgetragen hat. Und die Nachricht, die Paulus zu übermitteln hatte, das war das Evangelium Gottes. Das war die Botschaft von Paulus. Es ist nicht seine Botschaft gewesen, es ist Gottes Botschaft gewesen. Er hat sie sich nicht ausgedacht, sondern Gott ist selbst der Urheber oder der Erfinder dieser Nachricht und Paulus ist quasi nur Postbote gewesen. Und diese Begriffe hier, die ich jetzt erklärt habe, wie Sklave, Apostel und Evangelium, das waren Wörter, die für einen Römer, an den Paulus schrieb, das sind sehr vertraute Begriffe gewesen. Paulus bedient sich hier dieser Begriffe aus der Kultur der Römer, um den Römern jetzt eine geistliche Wahrheit über ihn als Schreiber mitzuteilen. Das Wort Evangelium, das kannten die Römer von diesen Abgesandten des Kaisers. Wenn der Kaiser damals eine Botschaft oder eine Nachricht zu verbreiten hatte, dann haben die Kaiser selbst ihre Botschaft immer als das Evangelium bezeichnet. Ist ja klar, vom Kaiser können nur gute Nachrichten kommen. Und es war dann wie in der Einleitung aus diesem Asterix-Comic erwähnt, also die Asterix-Comic, die stellen ja so ein bisschen die Welt der Römer dar und das in diesem Fall auch richtig. Es war also wie erwähnt ein Bote, ein Abgesandter des Kaisers, das war so ein Läufer oder so ein Herold, der von Stadt zu Stadt gelaufen ist und sich auf die öffentlichen Plätze gestellt hat. Und dann haben die ausgerufen und mit diesem Wort gestartet, Evangelium oder frohe Botschaft, Kaiser XY hat einen Sohn bekommen, zum Beispiel. Und deswegen ist dieses Wort Evangelium, das ist für die Römer sehr vertraut gewesen. Und auch dieses Bild des Gesandten und auch das Bild des Sklaven. Ja, vielleicht haben Sklaven normalerweise diese Aufgabe übernommen, so ein Bote zu sein. Es ist also für die Römer ein sehr vertrautes Bild, das Paulus hier gebraucht. Und er macht den Römern damit klar, ich bin ein Sklave Jesu Christi, der ein Gesandter Gottes ist, mit dieser Botschaft des Evangeliums. Und so ein Gesandter, der hatte für die Römer eine gewisse Autorität durch die Botschaft, die er transportierte. Wenn da also so ein Herold auf dem Marktplatz stand und irgendwas geschrien hat, dann wussten die Römer, das hat sich dieser Bote da jetzt nicht einfach ausgedacht, sondern dieser Bote, das ist ein Abgesandter des Kaisers und die Botschaft, die er uns zu übermitteln hat, die ist wichtig für uns. Das können Gebote des Kaisers an uns sein, die wir zu tun haben. Das hat Einfluss auf mich persönlich. Und Paulus, er benutzt dieses Beispiel hier, um sich als Botschafter Gottes zu autorisieren, indem er sagt, ich bin Abgesandter Gottes und was ich euch schreibe, das ist Gottes frohe Botschaft an euch, die Römer. Die habt ihr ernst zu nehmen. Was wir hier im Vers 1 noch erfahren, ist, dass Paulus für diesen Auftrag von Gott ausgesondert wurde. Gott hat Paulus klargemacht, dass die Verkündigung des Evangeliums an die Heiden, das ist sein expliziter Auftrag. Paulus hat zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 17 Folgendes geschrieben. 1. Korinther 1, Vers 17, da sagt er, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Es ist wie in einer Firma, so ist es manchmal auch im Reich Gottes. Es gibt Menschen, die rühren irgendwo in allen möglichen Baustellen mit rum und sie sind am Ende des Tages einfach uneffektiv, weil sie nichts geschafft haben. Und es ist so ähnlich auch im Reich Gottes. Paulus, er wusste ganz genau, was sein Auftrag ist und er verfolgte diesen Auftrag, diese Aufgabe sehr zielstrebig. Und er sagt es uns, ich bin ausgesondert für diese Aufgabe, nämlich das Evangelium zu predigen. In den folgenden Versen ab Vers 2 beschreibt Paulus uns jetzt dieses Evangelium genauer. Und wir haben eigentlich im Urtext hier einen Satz, also Verse 1 bis 7 sind ein Satz. Und da macht es Sinn, sich einmal anzuschauen, was hier eigentlich so der Kern dieses Satzes ist. Und wenn wir also mal alles, was Paulus näher beschreibt, weglassen und alles, was das Evangelium näher beschreibt, weglassen, dann würde dieser Satz ungefähr so lauten: Paulus, ausgesondert für das Evangelium Gottes, über seinen Sohn Jesus Christus, allen Heiligen in Rom. Paulus, ausgesondert für das Evangelium Gottes, über seinen Sohn Jesus Christus, allen Heiligen in Rom. Das ist so der Kern dieser Aussage. Vers 2 ist jetzt eine genauere Beschreibung dieses Evangeliums, also eine genauere Beschreibung dieser Botschaft, für die Paulus ausgesondert wurde. Und er sagt hier, dass Gott dieses Evangelium durch seine Propheten vorher schon in heiligen Schriften verheißen hat. Paulus schreibt, wie wir letzte Woche gesehen haben, nicht nur zu Heiden, sondern auch zu Juden. Er wird im ganzen Römerbrief fortlaufend das, was er sagt, mit dem Alten Testament begründen. Er wird das Alte Testament fortlaufend zitieren und er wird quasi das Evangelium aus dem Alten Testament herleiten. Und so wie Paulus sich vor den Heiden als gesandter Apostel autorisiert, so muss er das Evangelium, das er verkündigt, auch vor Juden autorisieren. Er sagt ihnen, das Evangelium, was ich euch hier verkündige, das wurde von den Propheten im Alten Testament bereits vorhergesagt. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus, wenn er das Evangelium verkündigt hat, dann ist er immer zuerst zu den Juden gegangen und hat ihnen das Evangelium verkündigt. Und wir sehen, wenn wir dann durch die Apostelgeschichte gehen, dass jedes Mal von Seiten der Juden ein Aufruhr veranstaltet wurde, weil sie das als Angriff gesehen haben, dieses Evangelium. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 21, Vers 27, da steht: Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihm und schrien: Männer von Israel, helft! Dieser ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und gegen das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Also die Juden, die haben das Evangelium gehört und haben gesagt, dieser Mann, der predigt gegen das Gesetz. Das war das Vorurteil, was ein Jude automatisch hatte, wenn er Paulus über das Evangelium reden hörte. Die Juden haben also in dem Evangelium von Paulus einen Angriff auf das Gesetz und die Propheten gesehen. Und deswegen muss Paulus diesen Brief hier so einleiten, indem er sagt, ich predige euch ein Evangelium, das von Anfang an in den Propheten und in dem Gesetz verheißen wurde. Ich erzähle euch nichts Neues. Was ich euch hier bringe, das ist das Evangelium aus eurem Alten Testament. Damit nimmt Paulus den Juden jetzt im Vorhinein schon diese Vorurteile. Im Vers 3 fährt Paulus jetzt fort damit, dieses Evangelium, das er verkündigt, genauer zu beschreiben. Und er sagt im Vers 3 und 4, er beschreibt dieses Evangelium und sagt, das ist das Evangelium über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus sagt mit diesen beiden Versen, dass er das Evangelium über Jesus Christus, den Sohn Gottes, predigt. Und er beschreibt hier in diesen zwei Versen jetzt genauer, was so die wichtigsten Details oder die wichtigsten Merkmale der Person Jesu Christi sind. Paulus sagt uns also, er verkündigt ein Evangelium von Jesus und er definiert jetzt erstmal, über welchen Jesus reden wir hier. Wenn Paulus ein Evangelium über Jesus bringt, dann ist es für den Inhalt des Evangeliums offensichtlich nicht egal, was wir über Jesus glauben oder über Jesus denken. Eine falsche Sicht über Jesus macht das Evangelium wertlos. Und wir wollen uns diese Punkte jetzt einmal kurz anschauen und uns darüber Gedanken machen, was diese Details über Jesus für eine Auswirkung auf das Evangelium haben. Das Erste, was Paulus hier über Jesus sagt, ist, dass er aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist. David ist der Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Es ist der König Israels, den Gott sich auserwählt hat. Und Gott hat diesem König David verheißen, dass es einen Thronfolger geben wird, der für alle Ewigkeit auf dem Thron Davids regieren wird. Und es wurde im Alten Testament bereits verheißen, dass der Messias, also Jesus Christus, in diese Linie der Nachkommenschaft Davids hineingeboren wird, um die ewige Königsherrschaft zu übernehmen. Und später in Römer Kapitel 9 bis 11, da wird Paulus über die Zukunft Israels sprechen, er wird über die Bündnisse mit Israel sprechen. Und dafür ist diese Nachkommenschaft Jesu aus der Linie Davids die Grundlage. Ohne die Nachkommenschaft Davids kann Jesus Christus kein Thronfolger Davids sein. Ohne Thronfolgerschaft kann er nicht der ewige König sein, einmal im tausendjährigen Reich, was Israel verheißen ist. Und damit ist die Nachkommenschaft Jesu aus dem Stammbaum Davids quasi eine theologische Notwendigkeit für das Evangelium. Als Zweites sagt Paulus hier, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das bedeutet, dass Jesus von einer Frau als Mensch mit Fleisch und Blut in diese Welt hineingeboren wird. Später im Kapitel 5 im Römerbrief, da wird Paulus von dem einen Menschen sprechen, durch den die Sünde in die Welt hineingekommen ist. Damit wird er Adam meinen. Und dann wird er von dem Menschen Jesus Christus sprechen, durch dessen Gerechtigkeit Gott die Sünde wieder aus der Welt hinausnimmt. Und das bedeutet, wenn Jesus nicht Mensch ist, dann kann Jesus nicht als Mensch stellvertretend für Menschen sterben. Und das ist eine Grundlage für unsere Rechtfertigung. Um unseren Platz als Menschen einzunehmen, muss Jesus Mensch sein, der in allem genauso versucht worden ist wie wir Menschen, nur das ohne Sünde. Und daraus schließen wir, wenn Jesus nicht Mensch ist, dann platzt das ganze Evangelium, dann gibt es keine frohe Botschaft für uns. Weiter sagt Paulus hier im Vers 4, dass Jesus Sohn Gottes ist. Wenn ich von meinen Kindern sage, von meinen Töchtern, dass sie meine Tochter ist oder er mein Sohn ist, dann ist für jeden klar, meine Kinder sind Menschen. Ich bin Mensch und ich zeuge keine Tiere, ich zeuge Menschen. Das heißt, meine Kinder sind genauso Mensch wie ich, wir sind wesensgleich. Und genau das bedeutet es für die Beziehung von Gott dem Vater zu Gott dem Sohn. Wenn Jesus Sohn Gottes ist und der Vater göttlicher Natur ist, dann ist auch der Sohn göttlicher Natur. Jesus und der Vater sind damit wesensgleich. Und wir wissen aus den Evangelien, dass die Juden genau das Jesus zum Vorwurf gemacht haben. Sie haben es als anmaßend befunden, dass Jesus sich als der Sohn Gottes bezeichnet hat. Wir lesen das in Johannes 5, Vers 18. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Die Juden haben verstanden, wenn dieser Gottes Sohn ist, dann ist er Gott gleich und damit Gott. Wenn Jesus also Sohn Gottes ist, dann ist Jesus Gott genauso wie sein Vater. Und wenn wir jetzt wieder ein Stück vorausschauen im Römerbrief, da wird Paulus davon sprechen, dass Gottes Gerechtigkeit uns zugerechnet wird durch das Sühnopfer Jesu Christi. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und in diesem Evangelium von Jesus Christus wird Gottes Gerechtigkeit offenbar durch Jesus Christus. Das heißt, weil Jesus Christus Gott ist, zeigt uns Paulus die Gerechtigkeit Jesu Christi in seinem Evangelium. Und uns kann diese Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet werden und wir als Menschen, wir bekommen damit göttliche Gerechtigkeit. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist, wie Gott aus einem sündigen und dreckigen Menschen einen Heiligen macht, einen Menschen macht, der gerechtfertigt ist und damit genauso gerecht ist wie Gott selbst. Das ist diese Stellvertretung Jesu Christi, wofür eine Voraussetzung ist, dass Jesus Christus Gott ist. Weiter lesen wir im Vers 4, dass Jesus als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt ist, dem Geist der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung. Jesus hat als Gott den Tod besiegt und ist aus den Toten auferstanden. Und wenn wir jetzt wieder ein Stück vorausschauen in den Römerbrief, im Kapitel 6, da schreibt Paulus in Kapitel 6, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Also auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus. Hier sehen wir, dass die Auferstehung Jesu und sein Sieg über den Tod, das ist unser Garant, dass auch wir Sieg über Sünde haben. Jesus hat durch seine Auferstehung dem Tod und der Sünde die Macht genommen. Er hat damit dem Anspruch des Gesetzes Genüge getan und uns damit von dem Gesetz freigesprochen. Und damit ist die Auferstehung Jesu Christi auf den Toten ein fundamentaler Baustein des Evangeliums, weil das unsere Grundlage ist, dass wir von der Gegenwart, von der Macht der Sünde befreit werden können. Also ohne leibliche Auferstehung Jesu Christi gibt es kein Evangelium und keine gute Nachricht. Kommen wir zur letzten Aussage hier im Vers 4, wo Paulus Jesus Christus als Herrn betitelt. Dieses Wort, was hier im Urtext für Herr steht, das heißt Kyrios. Und wir haben im Alten Testament einen Namen Gottes, wo Gott sich als Jahwe darstellt, als der Ich Bin, als der Erhabene. Und es gab damals zur Zeit Jesu schon eine Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ins Griechische. Und da wurde dieser Name Gottes, dieser Name Jahwe, der wurde im Griechischen mit Kyrios übersetzt. Das heißt, wenn hier Jesus als Herr bezeichnet wird, dann wird Jesus hier als der Gott, als der Jahwe, als der Herr bezeichnet. Und es war eigentlich für die Juden, dieser Name war zu heilig, um ihn überhaupt auszusprechen. Und Paulus bezeichnet Jesus hier als diesen, als den Herrn. Jesus ist Herr und Gott. Paulus, er war der Doulos, der Sklave, und Jesus, er ist der Kyrios, der Herr. Das sind die zwei griechischen Wörter. Und um diesen Jesus geht es im Evangelium von Paulus. Jesus ist Nachkomme Davids, er ist wahrer Mensch, er ist wahrer Gott, auferstanden aus dem Toten. Jesus Christus ist der Herr und der Gott. Und diese Eigenschaften Jesu Christi, sie sind Voraussetzungen dafür, damit das Evangelium überhaupt Evangelium sein kann. Diese Eigenschaften über Jesus, das ist das, was diese Botschaft zu einer frohen Botschaft macht. Ohne diese Eigenschaften Jesu Christi gibt es keine Rettung und damit auch kein Evangelium. Und deswegen beschreibt Paulus Jesus hier einleitend auf diese Weise. Weiter im Vers 5 sagt Paulus jetzt, durch ihn, also durch diesen Jesus, haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Und damit nimmt Paulus jetzt Bezug auf seine Berufung zum Apostel durch Jesus Christus persönlich. Wir haben letzte Woche uns diese Situation in der Apostelgeschichte angeschaut. Jesus hat Paulus persönlich auf dem Weg nach Damaskus zu seinem Diener berufen. Danach hat Gott Ananias zu Paulus gesandt, um ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehend wird. Und Gott hat zu diesem Ananias gesagt: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. Paulus wurde also von Jesus selbst in das Amt dieses gesandten Apostels berufen. Jesus ist der König, der seinen Diener Paulus mit dieser frohen Botschaft aussendet, um sie den Nationen zu verkündigen. Und das war nicht eine einmalige Aktion, das war nicht nur eine einmalige Tätigkeit, die Paulus da durchführen sollte, es war sein Lebenswerk, es war sein lebenslanges Amt und das Ziel dieser Berufung war, die Nationen zum Glauben an das Evangelium und zum Gehorsam an dieses Evangelium zu bringen. Das war die spezielle Berufung für Paulus. Also als die Römer dieses Anschreiben gelesen haben, dann haben sie verstanden, da ist eine autorisierte Person und er hat jetzt mit mir etwas vor. Er möchte durch diesen Brief bewirken, dass ich dem, was er schreibt, diesem Evangelium gehorsam werde. Ich möchte Vers 5 noch einmal aus der CSV Hückeswagen-Übersetzung vorlesen. Da wird wie folgt übersetzt: Durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen. Was hier anders ist als in der Elberfelder 2006, ist, dass dieser Zusatz für seinen Namen, der rutscht quasi ans Ende von Vers 5, dahin, wo er eigentlich im Urtext auch steht. Und damit bezieht sich dieses für seinen Namen, es bezieht sich auf den Glaubensgehorsam der Nationen direkt. Die Nationen sollen also zum Glaubensgehorsam kommen für seinen Namen. Das heißt, dass die Nationen dem Glauben gehorsam werden, das ist nicht einfach nur Selbstzweck für die Nationen. Es ist nicht das letztendliche Ziel, dass die Nationen dann im Himmel sind, sondern sie sind gerettet für seinen Namen. Letztendliches Ziel der Rettung ist die Verherrlichung des Namens Gottes. Und damit arbeitete auch Paulus letztendlich für dieses große Ziel der Verherrlichung Gottes. Paulus hat jetzt bis Vers 5 über seine persönliche Berufung gesprochen und jetzt wendet er sich im Vers 6 und 7 an seine Empfänger, die Römer, und er sagt: Unter denen auch ihr seid, also unter den Nationen, Berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Seine Empfänger waren also Menschen aus den Nationen und Paulus sagt ihnen hier, dass auch sie Berufene Jesu Christi sind. Alle Geliebten Gottes in Rom waren berufene Heilige. Dieses Wort berufen, das kann zum einen einfach rufen bedeuten und zum anderen kann das Wort berufen auch bedeuten, dass man zu einem Amt oder zu einer Aufgabe gerufen wird, dann sagen wir berufen. Und wenn das Wort einfach nur für Gläubige verwendet wird, ohne eine konkrete Aufgabe, dann meint es ihren Ruf zur Errettung. Und je nach Kontext muss man dann entscheiden, was genau gemeint ist. Also wenn Paulus sich im Vers 1 als berufener Apostel vorstellt, dann meint er mit diesem Wort, dass er berufen ist, also gerufen für einen Auftrag. Wenn er hier aber über die Römer schreibt, dass sie Berufene Jesu Christi oder die berufenen Heiligen sind, dann meint er damit, dass die Römer von Jesus Christus durch einen wirksamen Ruf zum neuen Leben erweckt worden sind, sodass sie diesem Ruf gefolgt sind. Das bedeutet nicht, dass Gläubige nicht auch zu einem Werk oder zu einer Aufgabe berufen sind, das sind wir alle. Aber an dieser Stelle meint Paulus diesen wirksamen Ruf, so wie in Römer 8, Vers 30 zum Beispiel, wo steht, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ja, so wie Paulus hier in Römer 8 im Kontext von Vorherbestimmung und Rechtfertigung spricht, er gebraucht hier dieses Wort in diesem Kontext und es geht hier einfach um die Errettung des Menschen. Es geht um einen wirksamen Ruf zum Glauben und das kann Paulus hier den Römern zusprechen. Er sagt, ihr seid solche Berufene, Menschen, die von Jesus Christus in die Nachfolge wirksam gerufen worden sind. Wir lesen in den weiteren Versen, dass Paulus vom Glauben der Römer gehört hat, der in der ganzen Welt bekannt geworden ist, und er freut sich über diesen Glauben der Römer, er freut sich, den Römern diese Gewissheit zusprechen zu können, dass sie geliebte, heilige und berufene Jesu Christi sind. Und er bringt diese Freude hier einleitend in seinem Gruß zum Ausdruck. Vor ein paar Tagen, da habe ich mit Willi gesprochen und Willi hat mir von seinem Treffen erzählt mit den Täuflingen. Sie haben ihm so geschildert, wie sie zum Glauben gekommen sind, und Willi hat sich dabei richtig einen Keks gefreut, als er mir von diesen Zeugnissen erzählt hat. Und wir als Gemeinde, wir freuen uns einfach darüber, wenn Menschen durch Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kommen. Wir freuen uns darüber, wenn wir in Menschen sehen, dass sie echte, wiedergeborene Kinder Gottes sind. Und genauso geht es Paulus, als er sich hier mit Tertius hingesetzt hat, um diesen Brief zu schreiben. Er freute sich über dieses Zeugnis der Gläubigen in Rom. Und er bringt das durch dieses Anschreiben zum Ausdruck und er sagt, ihr seid Geliebte Gottes, ihr seid Heilige, Berufene Jesu Christi. Und er grüßt sich hier am Ende von Vers 7 mit diesen Worten: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie ich einleitend gesagt habe, das Ziel dieses Anschreibens von Paulus hier ist relativ simpel. Er sagt, wer er ist, er sagt, an wen er schreibt, schildert kurz, was er vorhat, und er grüßt seine Empfänger. Und Paulus hat also jetzt mit diesem Anschreiben, mit diesen 7 Versen, den Römern gesagt, dass er ihnen in der Autorität eines von Gott gesandten Apostels das Evangelium von Jesus Christus schreibt. Er hat ihnen gesagt, dass er seinem Auftrag nachkommt, um sie als Heiden zum Glaubensgehorsam zu bringen. Und ein Römer, der jetzt dieses Anschreiben liest, er soll also mit dieser Aufmerksamkeit und mit dieser Bereitschaft gewappnet sich bewusst werden: Ich lese jetzt hier die Worte meines großen Herrn und Königs, so wie ein Herold die Worte des großen Kaisers verkündigt hat. Und er muss sich bewusst werden, okay, diese Worte des großen Königs, die möchten mich zum Gehorsam an sein Evangelium bringen. Sie möchten mich durch diesen Brief erziehen. Ich soll durch diesen Brief meinem großen König ähnlicher werden. Und genau das sollen diese Verse heute auch in uns bewirken. Sie sollen uns vorbereiten für das, was im Römerbrief kommt, und sie sollen uns mit dieser Bereitschaft ausrüsten: Ich möchte meinem Herrn folgen in dem, was er mir sagt, und ich möchte mich durch sein Evangelium zu seinem Gehorsam bringen lassen. Wir haben uns heute in der Schriftlesung, da wurde uns vorgelesen aus der Apostelgeschichte, wie der äthiopische Kämmerer getauft wurde. Dieser Kämmerer, der hatte kein Neues Testament, der hatte keinen Römerbrief, sondern er las den Propheten Jesaja. Und dann haben wir aus Kapitel 8, Vers 35 gehört, dass Philippus ihm ausgehend von diesem Propheten was verkündigt hat? Das Evangelium von Jesus. Er verkündigte ihm diesen Jesus, der in den Propheten verheißen war, und durch diese Verkündigung vom Evangelium kommt dieser Kämmerer zum Glauben. Dieser Kämmerer, er äußert sofort den Wunsch, getauft zu werden, und Philippus sagt zu ihm: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und dann bekennt er diesen Glauben und sagt: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also wir finden in dieser kurzen Bekehrungsgeschichte, Wir finden diese Elemente des Evangeliums wieder, die wir in den ersten 7 Versen vom Römerbrief gesehen haben. Ein Heide, ein Äthiopier, er glaubt an das Evangelium von Jesus, das aus den Schriften verheißen war. Er bekennt Jesus als den Sohn Gottes und er wird diesem Glauben gehorsam, indem er sich taufen lässt, auf der Stelle. Und genau das haben die 3 Leute erlebt, Fadi, Daniel und Anna, die sich heute taufen lassen werden. Ihr werdet heute durch das Symbol der Taufe öffentlich euch in die Reihen der berufenen Heiligen stellen und durch dieses Symbol der Taufe öffentlich bekennen, dass ihr diesem Ruf des Evangeliums gefolgt seid und glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und ihr werdet damit vor der Gemeinde und vor der Welt bezeugen, dass ihr, so wie Jesus gestorben und auferstanden ist zu einem neuen Leben, dass ihr euch in das Wasser hineinlassen werdet, um für diese Welt zu sterben und aus dem Wasser herauskommen werdet, um zu einem neuen Leben im Glaubensgehorsam an das Evangelium wieder aufzustehen. Und das darf heute für uns, für einen jeden Gläubigen, eine Erinnerung sein an seine Taufe, an diesen Bund, den er mit Gott einmal geschlossen hat. Und wir dürfen uns selber wieder bewusst werden: Ich möchte dem Evangelium Gottes gehorsam sein. Ich möchte für dieses Evangelium leben. Amen.